Robert, hallo.
David.
Hi, ich habe gehört, du hast heute keine Lust auf den Podcast. Das erläuterst du bitte deinen und meinen Fans.
Das stimmt alles überhaupt gar nicht, was du hier sagst.
Du willst sagen, ich lüge?
Ja, natürlich, das wissen aber auch alle.
Gut. Ich habe dir heute ich bin nämlich nur zu spät gekommen zum Podcast. Letzte Woche hatte ich mich nicht vorbereitet. Diese Woche bin ich zu spät gekommen.
Der absteigende Ast, so beginnt es. Der Erfolg jetzt, du hast den Zenit überschritten. Wie Arnold Schwarzenegger einst sagte, the king of the hill can only go down.
Hat er nicht gesagt, war das nicht irgendwie so ein Spruch, dass the dog who climbs the wolf who's at the top at the mountain is never as hungry as the wolf who climbs it. Ich glaube, das ist ein Spruch aus Pumping Iron.
Ja, aber das mit the king of the hill can only go down, sagt ja auch in Pumping Iron.
Ja. Also die sagen so geile Scheiße in Pumping
Iron. Falls ihr Pumping Iron noch nie gesehen habt, Leute, das Bodybuilder-Doku rund um Arnold Schwarzenegger und in Bodybuilder-Kreisen Kultstatus. Gibt's auch.
Wobei ich gehört habe, dass die wohl ganz viel davon, Arnold Schwarzenegger hat das Jahre später selber mal gesagt, dass vieles davon, wie zum Beispiel der berühmte Satz, wo er sagt, dass diesen Pump zu haben nach dem Bodybuilding, das sei wie coming. It is like having sex with a woman. It is like coming to have the pump, to feel the pump. It is like coming.
Aber das sagt er doch in der Doku.
Genau, das sagt er in der Doku. Und er meinte hinterher, dass das alles fake gewesen wäre, weil dass sie so, also auch seine überhebliche Art und Weise sei wohl ein bisschen überspitzt gewesen, um die Doku interessanter zu machen. Und ich glaube, er erzählt Scheiße. Das merkt man dem schon an. Der ist schon auch ein arroganter Vogel gewesen. Aber ich glaube, wenn er an der Spitze ist, kann man das auch vielleicht ein bisschen sein. So wie du.
Ich frage mich manchmal, wenn er mit seinem Schwiegersohn jetzt am Tisch sitzt, was sie da so bereden. Also Chris Pratt.
So. Ach so, ja.
Wie das
Chris
da so?
Pratt, übrigens haben wir heute, wir dürfen noch nicht erzählen über den Film. Wir haben heute Thor Love and Thunder gesehen vor diesem Podcast. Nächste Woche hört ihr dann davon. Ah nee, nächste Woche hört ihr das ja gar nicht.
Ja, David stellt gerade jetzt fest, liebe Leute. Nächste Woche machen wir eine Pause, weil ich im Urlaub bin. Und deswegen, und bis zum 5. Juli gibt es ein Presseembargo auf Thor Love and Thunder. Könnt ihr euch auf unseren YouTube-Kanälen dann sicherlich informieren über die Kritiken. Und dann erst in der Woche drauf reden wir dann nochmal am Podcast hier drüber. Da haben wir vielleicht einige den schon gesehen und dann können wir nämlich hemmungslos spoilern. In zwei Wochen.
Ja. Vielleicht mache ich aber auch einfach einen Podcast, eine Gastfolge mit Kali oder mit Flocke.
Mit Flocke?
Mit Flocke.
Ja. So, David, hast du ein Trivia mitgebracht?
Ich habe
gehört, du hast dir wieder in der Bahn ein Qualitätstrivia ausgedacht.
Nee, ich will ganz kurz noch sagen, weil den Satz konnte ich nicht zu Ende bringen. Wir haben ja heute Love and Thunder gesehen und ich finde, dass Chris Pratt in dem Film wieder völlig anders aussieht. Ich finde jetzt in allen Guardians of the Galaxy Filmen und jedes Mal, wenn man ihn in dieser Rolle sieht, auch in den Infinity Filmen, dann sieht er immer anders aus. Und diesmal nicht so ein bisschen aufgeschwemmt wie in Avengers, war das Endgame, glaube ich? Da sah er so richtig mopsig aus wieder. Und in dem Film sieht er super ausgemergelt aus.
Der sieht ausgezehrt ein bisschen aus.
Ne? Und ich glaube, das liegt daran, jetzt am 1. Juli, also diese Woche, startet The Terminal List, der neue Film auf Amazon Prime, der quasi Nachfolger zu Tomorrow War. Der hat ja irgendwie so einen Deal mit Amazon. Und da spielt er so einen, ich glaube, einen Ex, ich glaube, das ist auf Navy Seal oder so, der sich durch die Dinge kämpfen muss, gegen die Regierung oder so. Und da ist er nämlich so ein bisschen baff, aber auch ein bisschen, weil er halt traurig ist, weil seine ganze Einheit wurde getötet. Und ich glaube, deswegen sieht er noch so aus in Thor 4, weil er vorher The Terminalist gedreht hat. Aber das können wir dann an anderer Stelle klären, denn vielleicht reden wir im Podcast ja nochmal über Thor 4. Ich habe einen Qualitätstrivia der extra Spitzenklasse für dich mitgebracht. Wir reden heute über Minions, das ist ein Animationsfilm. Und ich dachte mir, ich gehe mal ganz weit zurück bei den Animationsfilmen und ich wollte dich mal fragen, kannst du dir erklären, warum Disney im Jahr 1999 3,4 Millionen Videokassetten von Bernhard und Bianca zurückrufen musste? Kennst du Bernhard und Bianca eigentlich?
Klar, doch, als Kind habe ich die beiden Detektive.
Die Mäusepolizei. Nee, die Mäusepolizei. Es gibt noch Fievel, der Mäusedetektiv.
Und meinst du jetzt, die Original, also wirklich das erste Teil, 3,4?
Genau, der erste Teil.
Die haben die zurückgerufen, weil da bestimmt was mit den Rollen bei den VHS-Kassetten so war, dass Kinder sich aus Versehen strangulieren konnten. Nein.
Nein. Was? Wow, also das ist wirklich, da kriegst du, glaube ich, als Kind auch den Darwin Award, wenn du in der Lage bist, dir mit einer VHS selbst das Leben zu nehmen. Das ist eine Leistung. Der
Darwin Award, falls ihr es nicht wisst, den bekommt man für Dummes ums Leben kommen, quasi.
Ja. Du wüsstest die Antwort, Robert, wenn du mal in dem berühmten Buch Fucked Up von David Heinen geblättert hättest.
Ich bin jetzt bei Seite 36.
Bernhard und Bianca.
Ich hab's im Rucksack, ich lese wirklich.
Ja?
Nur okay, heute auf der cool. Bahnfahrt wollte ich rausgucken, weil so viel war.
Pass auf, ich erklär's dir. Bei Bernhard und Bianca hat in den, wann ist der, glaube ich, ich glaube, der kam in den 80ern, hat einer der Zeichner in einer Szene, da fliegen die beiden in ihrem kleinen Flugzeug oder in so einer kleinen Sardinendose, ich weiß gar nicht mehr, was es war, an einem Häuserblock vorbei. Das ist so ein großer Wolkenkratzer und du siehst da lauter Fenster. Und in einem der Fenster sieht man eine Frau mit Brüsten, mit nackten Brüsten. Und zwar ein echtes Bild. Da hat irgendeiner der Zeichner damals in der Phase, in dieser Ära, als das im Kino nicht zu erkennen war, weil es wirklich so, dass die fliegen daran vorbei und du erkennst es nicht. Aber auf VHS war ja dann die Zeit, wo man diese Filme plötzlich pausieren konnte. Und da war dann zu erkennen, dass dieses Bild versteckt wurde von einem der Animatoren. Und für Disney gab es einen riesigen Schaden, weil sie lieber, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob das jemand entdeckt hat oder ob das Disney selber entdeckt hat. Auf jeden Fall, um auf Nummer sicher zu gehen und tausende Kinder nicht zu verstören, ist diese Szene hinterher entfernt worden. Ihr könnt ja gerne mal googeln danach, nach Bernhard und Bianca Brüste, dann sieht man das tatsächlich. Es ist super verschwommen, also jemand hat irgendwie so ein Nackedei-Bild von einer Frau genommen und 3,4 Millionen VHS-Kassetten mussten zurückgerufen werden und die Version, die man heute von Bernhard und Bianca bekommt, ob jetzt auf Streaming-Plattformen wie Disney Plus oder auf einer DVD, die sind alle Brüste bereinigt. Das heißt, es ist alles nicht mehr sexuell anstößig, aber das finde ich super.
Die steht sogar im Wald, die Frau, wa? Auf dem Bild.
Ich weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß, das war so rötlich und finde ich witzig.
Ich habe das Bild gerade vor mir.
Ja, finde ich witzig. Es gibt ja einige angebliche, anstößige, versteckte Sachen. Also zum Beispiel in Der König der Löwen soll sich ja angeblich das Wort Sex aus dem aufgewirbelten Staub einmal ergeben. Das habe ich auch mal in einem Movie-Trivia verarbeitet. Das ist aber nicht ganz so klar wie das hier. Also hier muss man sagen, da gibt's wirklich da kommt man nicht dran vorbei, das als
gegeben. Also hier im aufgewirbelten Staub, ich sehe gerade bei Lion King Sex Dust gegoogelt.
Aha.
Da sieht wirklich so aus, als würde das Sex in der Luft
genau.
stehen.
Google
wenn das
mal,
keine Fakes sind.
Google mal Ariel, die Meerjungfrau, Cover und Penis.
Was ist nochmal Ariel im Original? Die hast du
Ariel.
Nicht
Ariel. Nee, also Little Mermaid. Little Mermaid.
Mermaid.
Little Mermaid und dann Penis. Da müsstest du eigentlich finden, es gibt in auf der VHS-Kassette konnte man in dem Schloss des Königs sind die Türme und einer dieser Türme sieht aus wie ein Penis.
Ich hab's auch vor mir.
Ja,
tja,
auch das
apropos
wurde
Penis, hast du eigentlich Herogasm gesehen?
Ja.
Okay. Aber
die,
danke für dieses
Trivia-Folge.
Disney und die verborgene Nacktheit. Und damit herzlich willkommen zu zwei.
Wie Pech.
Und
Schwaffel.
Liebe Leute, wir nehmen heute remote auf. Sollte die Qualität etwas schlechter sein als sonst, dann tut's uns leid. Das ist immer noch besser als nächste Woche, wo wir gar nicht senden. Insofern, das da reingestellt. Das ändert aber nichts daran, dass wir kurz in die Werbung rüberschalten. Und zwar nicht zu Koro nämlich. Und damit schalten wir jetzt in die Werbung. Und damit geht's wieder raus aus der Werbung zurück zu David. Was haben wir denn so gesehen, wo wir heute drüber reden möchten?
Nichts.
Okay. Es hat mir eine Freude gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Sommer.
Obi-Wan? Wollen wir über Obi-Wan nochmal reden oder haben wir die Faxen dicke davon?
Ich weiß nicht. Hast du es zu Ende gesehen?
Ich habe es zu Ende geguckt.
Ich habe auch zu Ende gesehen. Ich finde, dann sollten wir drüber reden, weil Folge 5 und 6, das wird ja alles super gut dann.
Ja, ich glaube, wir hatten ja nur über Folge 1 bis 3 gesprochen.
Genau, dann kam die schlimmste Folge erst noch, Folge 4. Wir reden über die Minions, du hast sie gerade schon erwähnt.
Genau.
Dann haben wir beide Kevin Harts neues Meisterwerk auf Netflix gesehen, The Man from Toronto, wo man sagen muss, der große Gewinner in The Man from Toronto, weißt du, wer das ist?
Der große Gewinner, was meinst du?
Ist Jason Statham.
Hä, warum?
Der hat kurz vor Dreh abgesagt.
Ah. Wusste ich gar nicht, dass der da geplant war. Was ist eigentlich mit diesem, den wir schon von ihm gesehen hatten, diesen
nicht weiterreden. Ich denke nicht, dass wir sagen, dass du sagen kannst, was du schon von ihm gesehen hast.
Ah, okay.
Aber ich weiß, wovon du redest. Dieser Film ist irgendwo. Ich weiß auch nicht, wo, ehrlicherweise, wann und wo er rauskommt.
Ich finde das total krass, was gerade abgeht. Ich habe gestern den Trailer gesehen zu nicht The Rescue, sondern 13 Lives. Wir hatten hier vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen, über diese großartige Doku The Rescue.
Ja.
Und wo diese 13 Kinder in Thailand irgendwie in der Höhle
verschwunden. Und angeblich sollte der Film ja jetzt im Sommer kommen, aber wurde in die Awards-Saison verschoben, weil die Test-Screenings so gut gewesen sein sollen. Und jetzt hast du mir gesagt,
Der kommt gar nicht mehr ins Kino. Ich glaube, der sollte bei Universal oder so kommen. Die haben den aber an Amazon veräußert. Was ich ganz skurril finde, der wird jetzt
auch, wenn der
auf
wirklich
Prime
so Award,
starten.
Wenn er so wirklich Award-Appeal hat. Vielleicht haben sie absurd viel Geld bekommen dafür und sagen, okay, dann in Anführungszeichen scheiß auf die Preise. Dann nehmen wir das Geld mit, wenn der so gut ist.
Auch The Man from Toronto war ja eigentlich mal fürs Kino geplant. Also es ist ganz interessant zu sehen, was gerade passiert, dass so viele Studios, wenn sie nicht genau wissen, was sie mit dem Film anfangen sollen, und sie nicht einen eigenen Streaming-Service haben, dann veräußern sie das ganz gerne an Netflix oder Amazon, um da noch ein bisschen Kohle rauszuholen, weil sie wahrscheinlich annehmen, dass der Film nicht gut laufen wird. Wollen wir dann mal über The Man from Toronto sprechen?
Können wir machen. Ich habe übrigens da noch Willkommen in Siegheilkirchen und Liebesdings mitgebracht. Zwei Filme, die gegen Tor antreten ab dem 7. Juli in den deutschen Kinos.
Geil.
Aber dann mache ich dir mal eine kurze Nummer. The Man from Toronto. Also, Woody Harrelson und Kevin Hart treffen aufeinander. Kevin Hart spielt Teddy und Teddy ist ein sehr verplanter Mensch, sodass auch schon Freunde und Kollegen sagen, wenn sie etwas vermasseln im Leben, das hat man verteddy. Und Teddy will unbedingt seine Freundin glücklich machen, nicht schon wieder ihren Geburtstag versauen und denkt sich deswegen eine schöne, romantische, kleine Reise in der Hütte aus. Nur, so wie Teddy eben ist auch mal der Toner in seinem Drucker kaputt, sodass bei der Reisebestätigung nicht so richtig die Adresse, die Hausnummer erkennbar ist. Und deswegen landet Teddy in einer falschen Hütte in dem Keller, wo gerade jemand gefoltert wird. Und er wird dort für den sagenumwobenen The Man from Toronto gehalten. Eine Art Serienkiller, der aus jedem noch so die kleinste und geheimnisvollste Information herauspressen kann. Das ist die Verwechslungsgeschichte, in der Teddy irgendwann zwischen Behörden und der Unterwelt landet und mittendrin dann den richtigen Man from Toronto trifft. Und damit hat man Woody Harrelson und ihm ein super ungleiches Duo, das zusammen ein Abenteuer irgendwie überleben muss. So, das ist die Handlung. Könnt ihr auf Netflix schauen.
Oder lasst es sein.
Hat es auch wieder auf Platz 1 der Deutschland-Trend sofort geschafft?
Logisch. Absoluter Bullshit, kommt natürlich auf Platz 1. Ist gemacht von dem Regisseur, ich krieg den Namen jetzt nicht zusammen, der auch die Hitman's Bodyguard-Filme gemacht hat.
Ja, und, das und ist dann, Patrick Hughes, der hat auch Expendables 3 gemacht, den schlechtesten der Expendables-Filme.
Ja, da bin ich ja anderer Meinung. Ich finde ja den dritten am besten. Ich fand den sogar noch mal schlechter als Hitman's Bodyguard. Also die Filme sind ja nun auch schon nicht besonders geil, aber hier stimmt für mich so gut wie fast gar nichts. Ich muss sagen, Kevin Hart macht seine Sache irgendwie ganz gut. Kevin Hart hat einfach ein super Comedic Timing. Deswegen gibt es so ein, zwei Szenen, vor allen Dingen die eine Szene, wo er zum ersten Mal so auch zum Folterspezialisten werden soll und dann die Leute später ankotzt. Da gibt es so ein, zwei Momente, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. Ansonsten ist das hier wirklich das übliche Prozedere. Also eigentlich wirkt es A wie Hitman's Bodyguard auf so ein bisschen abgewandelt. Also wieder ein ungleiches Team. Einer ist wieder ein Profikiller, in diesem Fall Woody Harrelson. Und wie die auch schon zusammenkommen mit dieser, der Drucker hat die Hälfte der Adresse nicht ausgeworfen. Dann kommt Kevin Hart zu dieser falschen Adresse. Dann geht das ganz schnell, wie der in diesem Folterkeller quasi die Situation erkennt und dann zum Man from Toronto verklärt wird aufgrund eines Fotos, was einer der Bösewichte vor Ort schießt, was er dann offenbar an alle anderen Bösewichte geschickt hat per WhatsApp, weil jeder Bösewicht, der in diesem Film weiter vorkommt, dieses Foto rauskramt. Und dann lernt man Woody Harrelson kennen, und das ist auch sehr skurril an der Rolle, bei dem nie so richtig klar wird, warum ist denn der jetzt eigentlich dieser gefürchtete Serienkiller? Also im Film tötet er niemanden, er behauptet an einer Stelle sogar, dass er das auch noch nie getan hat und soll dann so zum Good Guy irgendwann verklärt werden, der sich eigentlich ja nur ein Restaurant kaufen möchte und deswegen bringt er Leute um, die er aber im Film nie umbringt. Das macht alles hin und vorne keinen Sinn.
Die Exposition, er tritt dann ganz am Anfang in so ein Haus rein, wo schon jemand gefoltert wird und der Typ, der es nicht schafft, die Information aus ihm rauszubekommen, erklärt dann quasi über die Legende des Man from Toronto. Ist das die Exposition? Kevin Hart spielt wie so oft richtig übel. Ich fand den eigentlich mal in Wedding Ringer und meinetwegen auch ein bisschen in hier dieses Ding mit Central Intelligence. Dachte ich so, okay, der kann auch ein bisschen besser, wenn er einen guten Counterpart kriegt mit einer gewissen Chemie. Das war einmal Josh Gad, das war einmal Dwayne Johnson, da war es zumindest massentauglicher. Hier finde ich ihn wirklich nur anstrengend und hat auch gar keine Ambition, mal ein bisschen ernsthafter zu agieren. Und das ist halt genau diese Masche, wo du sagen kannst, entweder du magst ihn dafür, aber mehr scheint er da nicht zu bieten. Da gucke ich ihn viel lieber bei Stand-Up, wo er derber ist und das Ganze auch R-rated ist. Aber auf so einer FSK-12-Schiene finde ich das, weil es wird auch super viel über Brutalität geredet in The Man from Toronto. Gezeigt wird davon ehrlich gesagt nichts. Es wird nicht mal irgendwie clever umschnitten, dass man wenigstens mit Soundeffekten und irgendwelchen Messern, die irgendwo einbringen, zumindest nicht im Kopf ausmalen könnte, dass hier was wirklich Ekliges passiert. Ich finde, der Film hat übel angezogene Züge, ist total absehbar. Ich habe dem ja nur 3 von 10 möglichen Punkten gegeben, weil es auch wieder so ein Film ist, der die Leute dazu verleitet oder beziehungsweise ihnen beibringt, zu Hause auf Netflix, dass Filme Second-Screen-Erlebnisse sind. Bei The Man from Toronto verpasst du nichts, wenn du 15 Minuten nicht hinguckst oder parallel noch dein Essen online bestellst oder was auch immer du gerne machen willst. Und wenn die Leute zu Hause das Gefühl haben, ja, Filme sind heutzutage bloß noch so und behalten damit bei so einer Nummer auch noch recht, dann ärgert mich das ehrlicherweise total, weil das einfach wieder so ein Film, so ein Unfilm ist, der breiten Masse so verkauft, als wären Filme heutzutage völliger Schwachsinn und man könnte keine guten Geschichten mehr erzählen. Also es ist so eine richtige 0815-Komödie, wo man sich nicht wundern muss, dass Sony den verkauft hat. Man muss auch mal sagen, der sieht auch von den Effekten nicht gut aus.
Der hat
75 Millionen Dollar gekostet. 75, so viel wie die Minions 2. Muss man mal zum Vergleich, wo wir gleich drüber reden.
Es wirkt so ein bisschen so, als würden die das Geld wieder einmal für die beiden Hauptdarsteller ausgeben.
Aber Woody Harrison ist doch nicht so teuer.
Na, aber Kevin Hart. Bei Kevin Hart kann ich
aber
mir gut
Kevin
vorstellen.
Aber Kevin Hart ist auch keiner, der 20 Millionen kriegt in dem Film. Der kriegt 10 und Woody Harrison kriegt vielleicht auch 5 bis 10. Das ist keiner, der 20 Millionen kriegt, Kevin Hart. Dafür zieht Kevin Hart funktioniert nur in den USA. Kevin Hart funktioniert, Dwayne Johnson ist ein internationaler Star. Und Kevin Hart ist in Deutschland auch keine große Nummer. Der hat keine Zugkraft. In all seinen Filmen sind es oft die anderen, die wirklich ziehen. Und wenn er alleine ist, wie dieser Highschool-Film zuletzt, da geht der sang- und klanglos unter. Bei diesen Miami-Irgendwas-Filmen ist es vor allem Ice Cube, den die Leute cool finden. Dann hast du Dwayne Johnson, den die Leute cool finden. In Jumanji ist es genauso. Da kommt dann noch ein Jack Black dazu. Das sind halt internationale Stars. Aber Kevin Hart ist in erster Linie ein nordamerikanisches Phänomen, glaube ich.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, wo das Geld hin ist. Es gibt ganz am Anfang die ganze Action-Sequenz, da sind sie beide an Bord eines Fliegers. Dieser Flieger stürzt dann ab und alles, was da in diesem Zusammenhang mit Action und Kamera und Effekten zu tun hat, fand ich ganz grauenhaft. Ich war erstmal schockiert, wie chaotisch das wieder alles ist. Also ich fand bei Hitman's Bodyguard, war zumindest die Action halbwegs klar zu erkennen. Hier gab es genau eine Action-Sequenz, die kommt zu später. Das ist so ein gefakter One-Shot, wo die Kamera immer wieder hinter Körpern verschwindet, um so die Schnitte zu kaschieren. Und das war ganz okay. Da spielen sie so, kämpfen sie in einem Gym gegen so Leute mit Äxten und Kettensägen. Das hat so ein bisschen erinnert an die eine Kampfsequenz aus dem ersten Kingsman, die auch so flüssig gefilmt wurde. Aber immer so ein Ticken schlechter. Aber der Rest aller Action-Sequenzen in miesen Effekten und wirklich chaotischer Action, die du kaum erkennst.
Das liegt ja auch ein bisschen, hängt das mit der Physis zusammen. Ich finde, bei Kevin Hart, der pumpt zwar für seine Körpergröße, aber ein Athlet ist der ehrlicherweise nicht. Der hat zwar so einen Nike-Deal und alles, aber das muss man dem Ryan Reynolds lassen. Der ist auch athletisch, ne? Der kann als Deadpool die coolen Posen und sich abrollen und schnell mal in irgendwelche Winkel gefühlt reinschießen und dann, der kann ganze Choreografienabfolgen machen, wie er auch in Nice Guy gezeigt hat. Das überträgt sich dann natürlich, ne? Und das hast du hier nicht mit Woody Harrison, das hast du nicht mit Kevin Hart. Die Frauenrollen sind allesamt auch super unwichtig, unbedeutend in diesem Film. Also wirklich, es ist für mich ein Unfilm, The Man from Toronto. Damit reicht es auch mit der Aufmerksamkeit für den, finde ich.
Ich würde noch ganz kurz sagen, ich finde ganz schräg, wie es diese Filme immer wieder schaffen, mit Woody Harrelson, der das ja durchaus auch kann, und Kevin Hart, zwei Leute zu besetzen, die in der Lage sind, so wenig Chemie zu haben, so wenig Witz auch zu transportieren. Also was ich ganz schrecklich finde, ist, dass der Film sich irre damit aufhält, diese Wortgefechte zu inszenieren, wie zwischen Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson, und da sind sie schon nicht gut, aber hier klappt das gar nicht. Gar nicht. Und Kevin Hart müht sich einen ab, der prallt an der Wand Woody Harrelson ab. Über den hatte ich ja neulich mal vor ein paar Monaten gesagt, dass ich irgendwie bei dem immer nur zwei Aggregatzustände erkenne. Entweder er ist total drüber, wie in Venom 2, oder er hat keine Lust, wie in einigen der letzten, The Kate zum Beispiel war so ein Beispiel. Und hier muss ich das revidieren, hier spielt er beides gleichzeitig. Hier ist er zugleich drüber und hat keine Lust. Und das ist eine ganz skurrile Mischung, ich hätte nicht gedacht, dass
das möglich ist. Ist auch voll schade, er hat Jason Statham kurz vorher abgelöst, weil Statham eine ganz andere Vorstellung hatte von seiner Figur und wie die zu inszenieren sein, kann ich mir auch vorstellen. Ich mag ja grundsätzlich Woody Harrelson, ne? Ich bin groß geworden mit mein erster Film mit ihm war Weiße Jungs bring's nicht, also White Man Cannot Jump. Ich habe es geliebt. Dann war es Larry Flint, Die nackte Wahrheit über den Hustler Magazine Begründer. Habe ich auch geliebt. Natural Born Killers. Dann konnte ich in der Panem-Reihe ihm auch was abgewinnen, genauso wie in Zombieland. Und ich mag den eigentlich gerne, aber in den letzten Jahren erreicht er mich leider gar nicht mehr.
Nee.
Aber okay, The Man from Toronto könnt ihr auf Netflix schauen, wenn ihr wollt. Hier habt ihr gehört, was wir davon halten. Dann
wollen wir Obi-Wan?
Das können wir gerne machen. Was eine Kackscheiße. Du guckst ja immer Kritiken. Hast du meine Kritik geguckt?
Ja, ich
war. Du hast nicht 15 Minuten geguckt, oder?
Ich habe nicht komplett durchgeguckt. Ich war sehr überrascht, dass die Kommentare auch bei dir noch halbwegs.
Ich habe mal richtig viel Lob bekommen, auch dann auf Instagram von Leuten, die gesagt haben, ich bin großer Fan und du sprichst mir aus der Seele.
Ich habe gedacht, also ich hatte auch eine Kritik dazu gemacht und habe gedacht, es gibt einen riesen Shitstorm, aber gar nicht. Und das war ja bei dem Podcast, bei der letzten Podcast-Folge, wo wir wirklich komplett über Star Wars gesprochen hatten, schon so, dass sehr viel positives Feedback kam. Und ich bin mir dann immer nicht so ganz klar, bleiben die Leute, die sich denken, was reden die für einen Scheiß, einfach still in dem Moment? Oder ist das wirklich so, dass man eher so einen Nerv damit trifft?
Na, ich glaube, es ist wichtig, wenn immer du einen Konflikt hast oder jemanden eine negative Nachricht überbringen oder eine Message hast, die Leuten wehtut, weil sie meinetwegen in dem Fall Fan von etwas sind, ist ja, glaube ich, wie wir beides öfter angehen, auch wichtig, erstmal den anderen emotional abzuholen und zu sagen, ey, ich verstehe dich und ich respektiere deine Liebe für etwas. Und dann kommt das große Aber, und deswegen, dennoch darf man die Wahrheit nicht ignorieren. Und ich glaube, da fühlen sich die Leute dann eher abgeholt. Und ich finde halt auch, dass die Fans von Star Wars, wenn sie es wirklich so lieben, so auch einen Anspruch haben sollten, bei dem sie es nicht okay finden sollten, ihn zu unterschritten zu sehen. Und so ist das eben bei Obi-Wan. Wir haben ja bis Folge, bis Folge 3 geredet. Oder 1 und 2. Dann kam wirklich nochmal eine fatal beschissene Folge 4. Ja. Und
Um das mal ganz kurz zusammenzubringen, weil viele Leute auch auf Twitter, da hatte ich das gepostet, dass ich das mit einer der schlechtesten Serienfolgen seit Jahren fand. Das ist wirklich krass, wie schlecht das inszeniert ist. Das ist eine Serie, die sehr, sehr faul inszeniert ist. Ich kann nochmal empfehlen, Marco von Nerdkultur hat ein Video auch dazu gemacht, wo er mal auf so Sachen wie Schnitt eingegangen ist. Es gibt auch andere Videos, die gehen auch nochmal konkreter darauf ein, wie die Inszenierung oder das Blocking zum Beispiel der Szenen. Also was ich ganz skurril finde, ist, dass diese riesigen Basen inszeniert werden, die leider nicht so geil mit so geilen Effekten dargestellt werden. Und dann stehen dann immer wie früher bei George Lucas in der Prequel-Trilogie, stehen im Hintergrund, damit das Bild nicht zu leer wirkt, so drei Leute statisch rum und unterhalten sich. Und diese Folge hat wirklich alles. Unglaubwürdigste Logikfehler, absoluten Quatsch, dann immer noch diesen Kram mit Leia. Ich konnte der Story auch irgendwann überhaupt nicht mehr folgen, weil ich das Gefühl hatte, auf Twitter habe ich immer diese Momente gelesen, ja, da ist Anakin Skywalker oder Darth Vader und er sind aufeinander getroffen, die wurden geteilt, aber alles andere überhaupt nicht. Und die vierte Folge ist wirklich grauenerregend. Das wieder erholte sich dann mit der fünften und auch mit der sechsten, aber es blieb irgendwie.
Wobei ich das aber auch wirklich nur bedingt fand. Da hieß es dann so viele, ja, jetzt hat die Sendung, diese Serie zu einem versöhnlichen Ende gekommen, hatte ich viel gelesen, wo ich so dachte, wie bitte was? Weil was ab Folge 5 anfängt, ist die komplette Nostalgie-Schiene. Man geht zurück auf Obi-Wan, trifft auf Hayden Christensen als sein Padawan. Und um diese Figuren zu verstehen, wird halt immer in dieses alte Szenario, wie sie gegeneinander kämpfen, schlüpfen und damit in die Kindheit und den Look dieser Charaktere von vielen Zuschauenden zurückgegriffen, um auf dieser sentimentalen Schiene dann mit einer wirklich schwachen Geschichte durchzukommen und zu sagen, guck mal, du fühlst dich doch erinnert an deine Kindheit, wie gut wir das hingekriegt haben. Ach schön, als die Welt noch in Ordnung war. Und mündet dann, und mündet dann in ein Aufeinandertreffen, wo die Macht so weit entartet, dass gefühlt Obi-Wan kurz mal Magneto wird. So, wo ich so dachte, was ist das denn? Also ich bin kein großer Star Wars-Kenner und Könner, aber die Macht hatte für mich immer, also der Reiz der Macht, den fand, war immer auch, finde ich, dass die Fähigkeiten so etwas limitierter sind und man deswegen auch clever einsetzen muss. Aber wenn dann auf einmal anfängt, Darth Vader ein ganzes Schiff vom Himmel zu holen und ganze Felsen in der Luft schweben können oder Gebirge, dann das ist einfach völlig drüber. Also ich hatte keine Ahnung, weil viele meinten auch, ja, du musst Clone Wars gucken, um alles zu verstehen, ob da jemals so eine unlimitierte Macht gezeigt wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals schon die Macht so extrem ausgeartet ist.
Naja, ich finde das, also solche Kommentare habe ich auch bekommen, du musst dieses und jenes geguckt haben. Und da meinte ich auch, wenn ich mir für den Genuss von Obi-Wan oder das Verständnis 10 andere Sachen angucken muss, dann stimmt was nicht. Und ja, es gibt zum Beispiel so Spiele wie das erste The Force Unleashed, da spielst du auch einen Jedi und der kann plötzlich einen Sternenzerstörer vom Himmel reißen. Das war da schon fragwürdig, wurde jetzt im Grunde kopiert in der Serie. Und was ich wirklich tatsächlich immer schon schwierig fand, war, dass die Macht nie klar umrissen war. Also ich meine, im letzten Star Wars Film konnte Rey plötzlich heilen, wurde vorher nie erklärt, wurde vorher nie gezeigt, plötzlich gehen solche Dinge. Obi-Wan kann in der dritten Folge nicht mal einen Stein oder einen Kiesel bewegen. In der letzten Folge oder in der vierten Folge hatte er dann Probleme mit zerberstendem Glas. Und in der letzten Folge, da fliegen dann plötzlich die Steine durch die Gegend. Das macht alles hinten und vorne keinen Sinn. Ja, und
vor allem
Sinn.
Auch die Motivation dafür. Ich habe hier einen Nachbarn, der liebt Star Wars, der kam rüber, nachdem er die letzte Folge gesehen hat. Und dann feuerte der eine Salve an Schimpfwörtern ab und immer wieder Disney mittendrin. Ja, und war so, ja, und ein Jedi, der entsagt doch der Liebe und diesen und jenem. Und dann kann das doch nicht sein, dass er die Kraft hat, weil er an das denkt. Das passt doch alles nicht. Oh nee, und bla und bla. Dann meinte ich zu ihm, und hast du dein Abo gekündigt? Er so, nee, ich gucke ja noch andere Sachen. Naja, dann wird's Disney nicht wirklich jucken. Solange du dein Abo behältst, reicht es für die. Und ich meinte in meiner Review auch, wenn sie in Anführungszeichen Content machen. Das ist Content. Das ist keine gute Serie. Das sind keine guten Filme. Das ist einfach Content. Und da muss man aufpassen. Und das finde ich halt bei den Leuten so, es ist eure Zeit und ihr müsst doch ein bisschen auch mit, also das ist eine Frage so, was erwarte ich für meine Freizeit? Will ich mich wirklich bloß hinsetzen und berieseln lassen? Oder will ich nicht auch ein bisschen was Geiles erleben und Qualität? Und vor allem, das Traurige ist, Obi-Wan kam raus und parallel immer wieder dann freitags, 2 Tage später, die neue Folge von The Boys zu haben.
Ja.
Das fühlte sich wie ein gigantischer Qualitätsgap an einfach.
Aha. Das finde ich auch. Also ich finde, The Boys hat einfach einen irren Drive, weil du da nie das Gefühl hast, dass es irgendwie Leerlauf gibt. Also und bei The Boys muss man klar sagen, es gibt Action, es gibt Sex, es gibt sehr krasse Gewalt. Aber was das Großartige an The Boys ist, ist, dass die Charaktermomente, die funktionieren. Jeder der Charaktere, die auftreten jetzt mal so mit so 1-2 Abzügen, die mich so ein bisschen nerven, ist für sich genommen so spannend und so gut erzählt und so gut geschrieben, dass es auch okay ist, wenn da 2 Figuren voneinander stehen. Bei Obi-Wan hatte ich das Gefühl, die ganze Zeit, vor allen Dingen in der letzten Folge, wo ja dann auch wieder klar wurde, wie es schon jetzt bei der neuen Trilogie der Fall war, wo du auch das Gefühl bekamst, okay, die hatten nie einen Plan. Bei der 6. Folge dachte ich wirklich, das ist jetzt ernsthaft diese Geschichte, ne? Wenn man Obi-Wan zurückbringt, weil man sagt, so man möchte unbedingt noch einen kurzen Ausschnitt seiner Geschichte erzählen. Das war jetzt die Geschichte. Die Geschichte war, dass Obi-Wan am Anfang keinen Bock hat, Leia zu retten. Dann muss er sie 2-mal aus einer prekären Lage retten. Dann wird sie in den letzten Folgen praktisch vergessen. Und dann stehen kurz Darth Vader und er sich gegenüber, um dann nochmal dasselbe Duell zu haben, was diesmal schlechter gefilmt wurde. Weil hier alles einen Schritt schlechter ist als in den ohnehin schon nicht mal guten Prequels, weil Deborah Chow echt keine gute Regisseurin ist. Das habe ich nicht verstanden. Und das ist wirklich auch so, da ist es, geht's nur darum, den Namen auf Disney Plus zu hieven, zu sagen, guck mal, die sind jetzt zurück. Und das ist, wie du sagst, das ist Content. Das ist kein Geschichtenerzählen. Das ist einfach nur Quatsch. Und da, also du hattest 5 von 10 gegeben. Das ist meiner Ansicht nach, das ist super gnädig. Ja, ja. Das ist, also für mich war das eine der schlechtesten Serien der letzten Jahre, dieser High-Profile-Serien. Also ich habe bestimmt einiges verpasst, was noch mieser war, aber wenn du jetzt mal so von High-Budget-Serien ausgehst, also so mies werden die selten.
Da gebe ich dir recht. Liebe Leute, wir reden gleich über die Wiederkehr der. Ist das für dich okay, dass wir damit abschließen? Entschuldige, ich bin jetzt hier.
Ja, ja, nö, es gibt, genau.
Ihr könnt übrigens die ganzen 6 Episoden der Miniserie auf Disney Plus von Obi-Wan schauen inzwischen, wenn ihr wollt. Sie ist eben vielleicht abgeschlossen, vielleicht gibt's noch mehr. Wir reden gleich über die Wiederkehr von kleinen gelben Milliardenmachern. Aber vorher gehen wir noch mal ganz kurz in die Werbung, weil keine Folge 2 wie Pech und Schwafel ohne die Koro-Drogerie. Liebe Leute, ich habe gerade vor dieser Folge wieder eine Bestellung getätigt bei der Koro Drogerie, weil bisher habe ich das Hundefutter noch gar nicht ausprobiert, zum Beispiel von dem David immer redet, von dem Trockenfutter, habe ich mir jetzt den 15 Kilo Sack der Premium-Variante bestellt, bin gespannt, wie der ist, aber generell, wenn ihr Großpackungen von Dingen braucht, zum Beispiel auch die Bio-Kichererbsen, ich mache zu Hause immer Hummus mit der weißen flüssigen Bio-Tahin, mit den Kichererbsen und das sind ja die wichtigsten Zutaten, da kommt noch Olivenöl von der Koro Drogerie rein und noch viele andere Dinge und der schmeckt einfach richtig gut, der selbstgemachte Hummus und da habe ich jetzt nämlich auch so Cracker mit Olivengeschmack entdeckt in 500 Gramm Packung zum Durchziehen durch den Hummus und dann essen.
Echt?
Sehr, sehr geil.
Das klingt aber geil.
Ja, und wir hatten die auch beim, wenn wir draußen, wir haben am Abend letztens mit Nachbarn gesessen, ein bisschen Wein getrunken, so zwischendurch, so wie Crossinis sind auch diese Olivencracker total geil zum so Geschmack neutralisieren und was zum Snacken zu haben. Fand ich auch richtig gut, so meine kleinen neuen Entdeckungen. Und wenn ihr sagt, oh, Koro Drogerie, da gibt's hunderte Artikel, das reicht von Kaffee über verschiedenste Nüsse, Trockenfrüchte, Reis, Grundnahrung, Öle und so weiter und so fort, dann geht gerne mal drauf, Top-Produkte zu Top-Preisen und wenn ihr dann bei der Bestellung auch noch weitere 5% sparen wollt, könnt ihr gerne im Code bei der Bestellung in dem Fenster Schwafel, 5 Schwafel als Wort und 5 als Zahl eingeben und dann spart ihr nochmal 5% zu dem eh schon sehr, sehr fairen Preis und damit sind wir fertig mit dieser Werbung auch und kommt zurück zu den Minions, da fällt mir aber gerade noch ein, David, ich bin morgen bei Billie Eilish auf dem Konzert, beziehungsweise wenn
bist
die Folge
wirklich
rauskommt, am gleichen Tag, ja.
Die meine Stieftochter wollte unbedingt zu Billie Eilish zu dem Konzert, aber die haben keine Karten mehr wohl bekommen. Weil
die waren nach 7 Minuten ausverkauft vor Monaten.
Und bei eBay kosten die 500 Euro. Wir haben extra geguckt und die ist riesen Billie Eilish-Fan. Und jetzt ist sie bestimmt neidisch, wenn ich ihr das sage.
Ja, wir haben sogar Logenplätze mit Essen und allem.
Habt ihr die gekauft oder habt ihr die bekommen?
Nicht vom Veranstalter gekommen. Wir kennen jemanden, die quasi eine Loge haben. Mein Bruder hatte das auch mal im Zuge seiner Firma vor langer Zeit. Man kann sich ja in der Mercedes-Benz Arena eine Loge als Firma quasi kaufen. Mhm. Und da hat man dann für so und so viele Karten für bestimmte Dinge und so weiter und so fort. Und da kann man eben mal Gäste empfangen. Und wir haben das große Glück, dort morgen sein zu dürfen über einen solchen Weg tatsächlich. Und das wird schon richtig geil. Bin ich gespannt, wie es wird. Kannst auf meiner Insta-Story gucken, wie gut die Aussicht ist.
Ich schicke ihr das. Ich sage, sie soll sich das angucken.
Es tut mir wirklich leid für sie, aber gerade bei so Namen wie Billie Eilish oder Harry Styles musst du ja in Sekunden da sein. Ich war gestern auch noch mal Elvis gucken und da war eine 500 Meter mindestens lange Schlange für Boys, die in der Verti Music Hall gespielt haben, also K-Pop, Korean Pop.
Ah, okay.
Ey, also ich habe lange nicht mehr solche Schlangen gesehen. Also es geht wieder was.
Ich würde gerne wissen, noch ganz kurz, bevor wir das andere reden. Du hast es jetzt ein zweites Mal geguckt und du warst ja letzte Woche so, mal sehen, ob du ihn noch mal anders sehen wirst.
Ja.
Wie war denn Elvis beim zweiten Mal?
Der war lang.
Nochmal 2 Stunden und wie lange?
Zweieinhalb Stunden. Ja. Und der ist nicht besser geworden dadurch. Der ist auch nicht schlechter geworden, aber ich glaube jetzt würde ich mal wieder gerne. Also irgendwie habe ich danach Lust gehabt, das Star is Born zu sehen. Weiß nicht warum. Ist einfach so. Hat er eigentlich jemals in dem Remake mitgespielt? Weil in Elvis sagen sie ja, dass gemutmaßt wird, dass er mit Barbara Streisand zusammen in der Neuverfilmung von The Star is Born mitspielt. Und dann gibt's, war die letzte Verfilmung war ja die 5. Also es gab nie eine mit Elvis Star is Born. Keine von den 5 ist mit Elvis und Barbara Streisand.
Das, also mit Barbara Streisand ist eine, aber die ist, glaube ich, mit Kris Kristofferson.
Ja.
Und mit Elvis wüsste ich nicht, dass überhaupt eine da drin mit dem war.
Okay, das kann ich ja parallel nochmal.
Weil der hat ja nur in so Blödsinn mitgespielt, in so Elvis auf Hawaii und so Kram, wo so ganz banalste Liebesgeschichten, wo er dann einen seiner Songs gesungen hat und dann war der Film wieder aus. Also eigentlich nur Blödsinn. Und ich glaube, in was High-Profile-mäßigen hat er nie mitgespielt.
Okay.
Ich habe als Kind ganz viele Elvis Presley-Filme gesehen, weil meine Oma so ein Riesenfan war.
Meine Mama auch, da habe ich auch einige gesehen, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich weiß bloß noch, wie er mit der Jungsgruppe rumrannte. Ich glaube auch mit so Armeehütchen und mit Return to Sender singen. Das habe ich irgendwie noch im Kopf als Kind, als letztes.
Return to Sender! Ich kling ein bisschen wie Elvis.
Ja. Okay, du klingst genau. Hey. Jedes Mal, wenn du aus dem Gebäude gehst, sage ich, David has left the building.
Ja.
So, die Minions 2 auf der Suche nach dem Miniboss, The Rise of Gru, startet auch ab heute in den deutschen Kinos. Es gab ja ein bisschen längere Pause im Ich-einfach-unverbesserlich-Franchise, 5 Jahre jetzt durch Corona. Der sollte eigentlich im Juli 2020 in die Kinos kommen. Und alle Filme dieses Franchises haben nicht mal, in Anführungszeichen, 100 Millionen Dollar gekostet, was selten ist für Animationsfilme, weil die oft viel, viel teurer sind. Und die haben sich auch erstmal, wenn man nur aufs Box-Office gucken, krass nach vorne entwickelt. Der erste Minions hat irgendwie 1,3 oder 1,1 Milliarden Dollar eingespielt. Ich einfach unverbesserlich 3 habe ich hier geliebt, auch über 1 Milliarde Dollar. Und ich weiß noch, als 2015 die Minions rauskamen, du konntest an keinem Supermarkt, überall gab es Tic-Tacs in Gelb und Überraschungseier. Auf Bananen waren Minions Gesichter draufgeklebt. Alles war gelb. Das war so eine richtig Minions-Manie in Deutschland. Mhm. Und der Hype war gigantisch. Deswegen habe ich mich gefreut, weil ich fand die damals witzig, unterhaltsam und freute mich jetzt auf ein Wiedersehen mit Bob, Kevin und Stuart. Und es geht um Gru, der gerade mal so um die 12 Jahre alt ist und in der Schule schon weiß, er möchte gern Superschurke werden. Und dafür wird er ausgelacht in der Schule. Und das findet er gar nicht cool, beschließt, aber er will auch Teil der Vicious Six werden. Ich glaube, im Deutschen sind das die fiesen 6 gewesen. Und bei einem Vorstellungsgespräch, weil gerade ein Posten frei geworden ist, lachen sie ihn aber auch nur aus. Und deswegen beschließt er, etwas zu stehlen und wird dann zum Gejagten dieser Gruppe. Das ist das Problem. Und dabei versuchen ihm die Minions zu helfen und ihren Miniboss wiederzufinden. Und damit erleben wir das Abenteuer der Minions zu 40%. Und die Geschichte von Gru zu 60%.
Das fand ich ganz komisch. Ich habe ja den Vorgänger nicht gesehen.
Da
und dachte
die
so,
ist viel das mehr so? Um die Minions. Viel ja? mehr, ja, ja.
Okay, und weil ich hatte mich total gewundert. Die erste Stunde gehört ja Gru gefühlt. Und die Minions stehen so im Hintergrund rum.
Nee, das war im ersten Teil viel, viel mehr. Und ich meine, die Minions leben ja auch von ihrem anarchischen Humor und ihren aus 6 Sprachen zusammengewürfelten Stil miteinander zu reden, dass man das wiedererkennt, aber vor allem, dass sie in ihren einzelnen episodenhaften Gags immer voll am Rad drehen. Mhm. Und es finden sich aus meiner Sicht 2 Sachen wieder, die ich sehr gemocht habe. Es gibt eine Flugzeugsequenz, die fand ich sehr, sehr witzig in Minions 2. Und es gibt so ein bisschen eine Kampfsport-Lernsequenz.
Die mochte ich ehrlicherweise auch.
Aber dazwischen taucht immer mal wieder dieser Spirit auf der Minions und dann bremst der Film sich völlig, weil er dann diese Geschichte von Gru und diesem Wille, ein Superschurke werden zu wollen, erzählt. Dabei wissen wir über Gru schon so viel. Wir haben ihn kennengelernt als Schurken. Wir wissen, wie er Familienvater ein Stück weit wurde. Und wenn ich dann schon in die Kindheit gehe, dann muss ich doch nicht das Motiv, was wir die ganze Zeit schon kennen, ich will Schurke werden, erzählen, sondern hätte man doch mal die Verbindung zu den Minions oder wie sie sich genau kennengelernt haben, all das viel mehr in den Fokus rücken können. Stattdessen sind ihm die Minions eher peinlich. Genau warum, erklärt man dann eigentlich doch nicht. Und das, was erzählenswert gewesen wäre, da geht man total schnell drüber und dann gibt man sich eine Geschichte hin, die super uninteressant ist, weil diese Gruppe dieser Schurkenbösewichte, die bringen irgendwie nichts Spannendes mit, außer dass sie einfach nur fies sind. Und deswegen ist dieser Minions-Film für mich der schwächste aller 5 Despicable Me-Franchise-Filme. Ich finde ihn immer noch, ich glaube, okay, und Kinder freuen sich, wenn sie die Minions sehen, wie sie da rumspringen, aber die haben ganz schön nachgelassen, was das Storytelling angeht. Ich weiß nicht, weil der Film ist jetzt seit 2 Jahren fertig. Vielleicht hätte man da auch noch mal drüber gehen sollen und mal gucken, hätte man in der Zeit Corona nicht nutzen können, noch mal ein bisschen an dem Script feilen oder doch noch mal ein bisschen was daran rumwerkeln sollen. Aber der fühlt sich so ungelenk und so unausbalanciert an, dass ich da schon ein bisschen enttäuscht war. Ich fand den okay, aber ich habe mir viel mehr erhofft, weil ich die Trailer sehr mochte, ehrlicherweise.
Ja, nun muss man natürlich sagen, so kleine Kids, und das sind ja die Zielgruppe, denen sind natürlich so Wörter wie unausbalanciert oder unausgegoren eher egal. Aber ich sehe es wie du, die vorherigen Despicable Me-Filme, die habe ich ja auch gesehen, bis auf den, ja, das ist eigentlich ein bisschen blöd, weil ich habe den 3. nicht gesehen und Minions 1, die du super fandest. Das muss ich mal noch nachholen. Aber die ersten beiden Despicable Me-Filme sind fantastisch erzählte Filme. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass schon mit dem 2. war es dann schon so ein bisschen auserzählt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das größte Problem, dass so für Erwachsene ist da nicht mehr viel drin. Aber für Kids, und ich hätte ihn gerne mit Kindern gesehen, um mal die Reaktionen zu sehen. Denn immer dann, wenn die Minions zu sehen sind, dann gibt es natürlich Szenen, wo sie wogegen laufen, Szenen, wo sich jemand verkleidet, Szenen, wo jemand was verschluckt oder wieder ausspuckt oder irgendwo gegengeschleudert wird. Und das hat so seinen Charme. Ich merkte aber auch, dass ich nicht so richtig lachen wollte, so, weil obwohl ich eigentlich so ein Fan von, ne, du hattest mir jetzt die Tage den Trailer zu Man vs. Bee, der neue Film mit Rowan Atkinson.
Ist kein Film, ist eine Serie mit immer nur so Serie, genau. 10 Minuten langen Episoden, glaube ich.
Ah, okay. Weil ja. Dann will ich mal auf jeden Fall reingucken, weil das ist für mich der Gott der körperlichen Comedy. Und so körperliches Zeug wie, ne, Leute fliegen wogegen oder stolpern, das ist eigentlich schon auch meins, wenn das so richtig gut rübergebracht wird und nicht so wie wenn Melissa McCarthy irgendwo rüber stolpert. Aber hier war es dann auch so, dass ich merkte, habe ich jetzt ein bisschen zu oft gesehen. Von Gru habe ich jetzt schon auch ein paar Mal zu oft was gesehen. Die Geschichte, die da erzählt wird von diesen fiesen Sechs und diesem MacGuffin, der gestohlen wird und der dann wieder irgendwie zurückgeholt werden muss. Ja, das ist irgendwie zweckmäßig, aber zweckmäßig ist irgendwie das falsche Wort, das du für so einen Film nutzen möchtest, der eigentlich mal durch Magie und so einen gewissen Zauber
aufgefallen ist. Ja, und gerade Illumination ist ja auch für einen, sag ich mal, eher unterhaltsameren Ansatz als jetzt den tief emotionalen bekannt, aber gerade so in Teil 3 fand ich einfach unverbesserlich, wenn das Familienthema nach vorne rückt, hatte das immer auch was sehr Herzliches. Und du fandst ja zuletzt, wenn ich mich richtig erinnere, Sing 2 richtig gut, ne?
Genau, Sing 2 hat natürlich nichts davon zu bieten, sondern ist einfach nur peppig und hat ein gutes Tempo. Aber das reicht mir manchmal auch.
Ja, aber ich finde, overall ist das jetzt tatsächlich der schwächste Film, aber die Despicable Me-Reihe ist so hochrentabel, also da wird auf jeden Fall mehr kommen. Ja. Jetzt gibt's auch Luft nach oben, aber mehr Minions, weniger Gru sollte man in einem Film erwarten, der eben Minions heißt und nicht ich einfach unverbesserlich. Okay, im Original ist ja The Rise of Gru, aber die Grundgeschichte steht einfach nicht auf guten, stabilen Füßen, ehrlicherweise. Dennoch denke ich, der wird Millionen Zuschauer machen, weil wenn die Minions wo draufstehen, da gehen die Familien rein.
Aber glaubst du, dass der wieder so erfolgreich wird? Weil ich habe die Tatsache tatsächlich die letzten Tage mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Es gab ja jetzt den Flop von Lightyear, falls du das mitbekommen hast.
Der ist ja nicht bloß hier, generell, ja.
Generell, genau. Lightyear ist ja fantastisch katastrophal gefloppt, auch in den USA. Wenn man mal vergleicht, ich glaube, der hat jetzt gerade so 150 Millionen weltweit eingespielt. Also es ist wirklich ein ganz schönes Desaster. Und ich hatte gestern ein Video gemacht über Diversität und das Thema Wokeness, was relativ heiß diskutiert wurde. Unter meinem Netflix-Video kam das auf und da hatte ich jetzt gestern das mal aufgegriffen mit Lightyear und da wird wieder richtig krass diskutiert unter dem Video, weil viele sagen so, ja, das ist alles wegen der Wokeness und wegen diesem einsekündigen Kuss da drin. Und ich glaube eher, und deshalb habe ich ein paar Analysen gelesen aus den USA, dass die Kids ein bisschen auch umerzogen wurden. Disney hatte jetzt ja die letzten Monate, haben sie alle ihre Filme auf Disney Plus verscherbelt quasi. Also Luca lief auf Disney Plus, Soul lief auf Disney Plus, also die ganzen Pixar-Filme. Und das ist jetzt eigentlich der erste Pixar-Film, der wieder ins Kino gekommen ist. Was ich bei dem übrigens interessant fand, es gab auch keinen Kurzfilm mehr. Das machen die ja, irgendwie stimmt, gefühlt schon stimmt. Gar nicht mehr. Und ich habe jetzt ein paar Analysen gelesen, dass die meinen so, vielleicht hat sich Disney auch ihr eigenes Publikum jetzt so ein bisschen dazu erzogen, zu warten, weil in wenigen Wochen, bei Doctor Strange siehst du es ja zum Beispiel auch gerade, ist der Film auf Disney Plus. Warum sollen die Leute für was mit der Familie, zahlst du 50 Euro fürs Kino?
Aber vielleicht bereut Disney das auch nicht, weil bei Disney hat alles in einer Hand mit Disney Plus, ne? Und muss kein Share an Kinos abgeben. Und vielleicht sagen sie sich auch bereitwillig, okay, das machen wir. Das können sie halt komplett kontrollieren.
Das ist ja keine geile Presse. Eine geile Presse ist es ja nicht, weil was die Leute jetzt mitbekommen, ist, Lightyear ist gefloppt. Das ist gerade die, also
aber die gucken den trotzdem, die gucken dann trotzdem den zu Hause. Aber Lightyear ist ja auch nicht wirklich gut, ne? Darf man nicht vergessen.
Ja, gut, aber es ist schon interessant, dass die Leute nicht reingehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es sicherlich damit zu tun hat, dass viele nicht wussten, was das ist. Also ich glaube, da hätte es fast geholfen, wenn du so einen ätzenden Namen wie A Toy Story Story Doppelpunkt Lightyear gemacht hättest, wie es ja bei Fast and the Furious zum Teil ist. Aber ich
oder glaub, to Infinity and Beyond, a Toy Story Story oder
ja, sowas. Irgendwie ja, irgendwie sowas, genau. Das hätte, glaube ich, geholfen. Aber so richtig, bis auf, ich hatte jetzt gelesen, Sonic hat jetzt die 400 Millionen Marke weltweit, glaube ich, gecrashed. Aber Kinderfilme sind im
Sing 2 hat auch 400 Millionen weltweit ja, geschafft.
Ja, aber so, ob ein Kinderfilm noch mal eine Milliarde knackt, ist gerade so ein bisschen heikel. Also ich glaube, auf Minions liegt gerade eine große Last, weil gerade alle darauf gucken, schafft er das nochmal, diesen Erfolg zu
ich bin zu gespannt. Generieren. Apropos Milliarde, Tom Cruise hat seinen ersten Milliarden-Dollar-Film jetzt gemacht, ne?
Ja, stimmt.
Top Gun Maverick hat, glaube ich, vorgestern die Milliarde gegrossed, überschritten weltweit. Damit ist er der 50. Film, den das überhaupt gelungen ist in der Filmgeschichte. Und der erste für Tom Cruise persönlich, der geht sehr steil, der Film. Stellt sich echt die Frage, ob die dann einen Top Gun 3 machen, ne?
Das wäre mal interessant. Ich kann mir nicht, kann es mir fast nicht vorstellen, weil der zweite ja schon, der endete jetzt ja schon relativ deutlich und ich hatte so ein bisschen das Gefühl auch, darüber haben wir gesprochen, dass ihnen eh nicht mehr viel mehr eingefallen ist, als dasselbe nochmal zu erzählen.
Also aber Paramount, ich glaube, Paramount als Studio kann es gebrochen. Paramount sagt man immer wieder so nach, echt Probleme zu haben. Mhm. Und dann haben sie aber ihr Transformers-Franchise, dann haben sie jetzt Top Gun, dann haben sie Mission Impossible. Und ich glaube, die können nicht darauf verzichten. Und auch Tom Cruise wird nicht darauf verzichten, weil der kriegt also was, wahrscheinlich einen gigantischen Share. Kann man so einem Film, nimmt der bestimmt 100, 150 Millionen Dollar mit.
Ich könnte mir eher vorstellen, oder es wäre eher vielleicht auch ein Gedanke, ob Tom Cruise jetzt vielleicht auch andere alte Franchises auskramt. Ich wüsste jetzt auch aus dem Stand nicht, was wäre ein Tom Cruise-Film, den er jetzt nochmal zurückbringen könnte.
Geboren Jerry Maguire 2. Geboren am 5. Juli.
Ja, das, ja, gute Idee. Ja. Ah, Leute, ich habe mich geirrt. Ich bin gar nicht am 4. Juli geboren, sondern am 5. Ja,
geboren
Juli.
Am 11. September oder so. Keine Ahnung, ob man dann irgendwie was hat denn der für Franchises? Wüsste ich jetzt gar nicht.
Nichts Großes. Also ich glaube, so Hits waren auf jeden Fall Jerry Maguire. Dann
Na, wir hatten eine eigene Folge über Tom Cruise. Wir wüssten jetzt aus dem Stegreif, wenn es da ein Franchise-Potenzial gäbe.
Nicht so wirklich, ja.
Ja. Haben wir auch über die Minions gesprochen?
Ja. Ja, ich glaube, wir haben uns heute dagegen entschlossen, ein großes Oberthema.
Aber ich habe noch zwei kleine Filme.
Ah, du wolltest sie noch erzählen. Ich dachte ja, schon, jetzt sind wir fast durch.
Dann nee, ich habe noch, also zum einen habe ich Willkommen in Siegheilkirchen. Was
ist passiert eigentlich? Absurde,
was passiert denn dir, wenn du diesen Titel hörst eigentlich? Was denkst du dann?
Na, ich habe das Gefühl, dass der Titel extra anstößig gewählt wurde, um einen Film zu pushen, der nicht wirklich interessant ist, aber mit dem etwas kontroverseren Namen versucht man Leute über die Kontroverse ins Kino zu locken.
Der
hat ungefähr recht.
Der heißt dann, es geht gar nicht so sehr um also braunes Gedankengut steht jetzt gar nicht im Vordergrund. Es geht um Ort, der heißt.
Das habe ich mir gedacht, ja.
Das ist ein Ort, der heißt Siegheilkirchen. Und der heißt im Original, ist ein österreichischer Film Rotzbub. Und geht um einen Jungen namens Rotzbub. Der kann sehr gut zeichnen und der zeichnet gerne vor allem seine Nachbarin oben ohne nackt. Nackend in einem
kleine Arschloch.
In einem erzkatholischen Dorf namens im Siegheilkirchen. Und da gibt es Leute, die finden das ganz toll. Und seine Mitschüler machen damit richtiges Geschäft. Überall gehen diese Zeichnungen rum. Und dann ist es so ein Film über seinen Traum, der nicht sein darf. Er solle lieber wie sein Vater Wirt werden. Dann gibt es die Ebene der Doppelmoral und den predigenden Pfarrer oder Priester, der das eine erzählt, aber dann wieder das andere tut. Und wie in so einer Dorfgemeinschaft im Kleinen alle das eine sagen und dann das andere tun, während noch so eine Gruppe von einer Familie, die so durchwandert, also so ein bisschen in Richtung von wegen Schausteller ist so ein bisschen die Anleihe, in diesem Dorf ankommt und dann so wollen sie die auch wieder aus dem Dorf jagen und am Ende mündet das in einer apokalyptischen Scheißexplosion, also wirklich Scheiße explodiert. So, das ist so ein Thema da drin. Oh, das ist ein wirklich nicht doll animierter Film, der an das Leben des Karikaturisten Touristen Manfred Deix angelegt ist. Ich kenne ihn gar nicht. Das ist ein österreichischer Karikaturist, der 2016 verstorben ist, an dem Buch noch selbst mitgearbeitet hat. Ja, und ich im Grunde habe es mit der Geschichte schon erzählt. Die Augen sind vor allem so gruselig animiert in diesem Film, dass die immer so ein bisschen tot aussehen. So ein bisschen scary. Und ich habe den Film, ich dachte, okay, was verbirgt sich dahinter? Ist das irgendwie so eine Pseudo-Nazis in einem Dorf und dann werden sie bekehrt? Oder was wird das? Aber irgendwie gefühlt an all dem vorbei und wahnsinnig uninteressant für mich. Ich habe dem 3,5 Punkte gegeben. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht wahnsinnig mehr Worte verlieren und lieber über einen Film reden, der 4,5 Punkte gekriegt hat, beziehungsweise kriegen wird auf meinem Kanal. Da kommt die Review erst zum Starttag raus. Und das ist Liebesdings. Das ist der neue Film mit Elias Mbarek in der Hauptrolle. Eine deutsche Rom-Com. Ja,
yay, zu endlich mal wieder sowas.
Von Annika Decker. Die hat High Society Traum und Traumfrauen gemacht und die Drehbücher geschrieben zu SMS für dich, Kein Ohrhasen, Zwei Ohrküken und Rubbel die Katz. Ja, SMS für dich fand ich gut, ehrlicherweise. Aber das liegt auch daran, weil Caroline Herfurth als Regisseurin, finde ich, ganz schön was hermacht. Auch die hat ja den bisher erfolgreichsten deutschen Film des Jahres gemacht mit Wunderschön, der 1,5 Millionen Kinobesucher gemacht hat und damit auf Platz 5 ist der erfolgreichsten Filme des Jahres bis jetzt. Und ja, Elias Mbarek spielt hier einen Filmstar, der im Grunde die Schnauze voll hat, immer nur von Geld verdienen und Erfolg. Seine Jugendfreundin oder seit Kindheitstagen eine Freundin ist seine Managerin, seinen besten Freund hat er immer dabei. Und in einem fiesen Interview, in dem eine Boulevardjournalistin von Alexandra Maria Lara gespielt, ihm die Fragen stellt über seine Kindheit, seine Jugend und quasi so Dreck herauszieht, quasi eine Bildstory daraus macht. Und dann ist die Presse völlig aufgebracht, er muss vor den Medien fliehen, von der Premiere weg und landet in einem Off-Theater, wo er zu viel von aus Versehen, weil er einfach runterkommen will, Wasser trinken will, sich eine Flasche greift, da ist aber ein Pilz-Tee-Gemisch drin und dann ist er völlig in Halluzination, landet er in einer großen Off-Theater-Kunststück angefertigten Vagina, in dem andere Schauspielerinnen, die allesamt aus dieser feministisch zugeordneten Welt kommen, gerade in Tampons verkleidet um ihn rumstehen und dann treffen so zwei Welten aufeinander und das ist immer völlig drüber, das ist ein Film, eigentlich über eine Person, die gefallen ist und sich ernsthafte Gedanken über Vergangenheit und Leben macht. Eigentlich will der Film, hätte Potenzial, ein Drama zu sein und ich traue Elias Mbarek ehrlich gesagt zu, dass der ernstere Geschichten spielen kann. Es gab dieses österreichische Ehedrama auf Netflix von einem Jahr und auch der Fall, wie hieß denn der Fall Fellini? Hieß der Fellini? Ich finde, der hat immer eine hohe Präsenz. Ich habe den in Who Am I auch sehr gemocht. Und ich glaube, der kann und der will. Und man lässt ihn nicht, weil er sich in Komödien gut vermarkten lässt. Und für mich ist Liebesdings ein Film, der dann Konflikte aufbaut, die dann auf einmal weggewischt sind über die ganzen feministischen Ansätze. Der wird dann immer eher als Vehikel zum Witz genommen. Alles, was so ernste Themen sind, wenn auch Figuren anscheinend homosexuell sind, dann muss das immer alles gleich so extrem overacted werden, sodass man sie nicht ernst nimmt. Also der Film ist sehr plump und irgendwo gibt's dann auch wieder so einen typischen Gag, wo Elias Mbarek kotzt und einer von der Boulevardpresse die Kotze dann heimlich einsammelt, um im Labor zu analysieren, ob da Drogen drin sind, um ihm ein Drogenproblem zu unterstellen. Und denkst du, warum hast du einen deutschen Comedian auf diesen so niedrigschwelligen Ansatz über Pipi, Kaka und Kotze Witze zu machen oder völlig verintellektuellten Humor, den dann auch wieder keiner versteht. Und ich frage mich, wo sind denn da mal die richtig guten Komödien, die sowas herzlich haben und die auch vor allem das Publikum nicht unterschätzen im Kinosaal. Und Liebesdings ist da für mich sehr vorhersehbar, sehr anstrengend gewesen und 99 Minuten nur, die sich viel länger anfühlen und ich finde es ein Film, der schon im Trailer nicht gut aussieht und auch als Film nichts auf dem Kasten hat.
Warum hast du dir den angetan? Ich verstehe das ja nicht. Also du hast mir schon gesagt, dass du ihn gucken wirst und ich habe da auch gedacht, why?
Zum einen bin ich im Urlaub, das heißt, Sachen, wenn ich so vorproduziere und der Film kommt am 7. Juli raus, das passt auf der einen Seite. Ja. Da will ich ja auch nie das Auge verlieren, sage ich ja immer für so manche deutsche Produktion, einige lasse ich auch dann wirklich aus, wo ich sage, oh, der Trailer sieht schon so schlimm aus. Gab es letztens erst wieder einen Film, wo ein Trailer rauskam, wo ich dachte, nee. Aber trotzdem versuche ich es dann immer mal wieder, um nicht den Hang zu verlieren. Also ich bin auch gespannt zum Beispiel, wie die Känguru-Verschwörung dann ist und ich gucke da immer mal wieder rein. Einfach weil. Und okay. Ich muss auch sagen, die Studios, du kennst das ja selber, die fragen ja öfter gerne nach, die Agenturen, hast du den Film schon gesehen? Willst du hierzu einen Stream? Das wäre ganz toll. Und gerade bei deutschen Filmen sind sie dann noch mehr hinterher und sagen, wir würden uns freuen, wenn du da mal ein Auge drauf werfen würdest. Und dann sagt man ja doch manchmal ja. Also so ist es halt. Ne? So komme ich dann dazu. Habe ich dir die beiden Filme noch erklärt? Aus meiner Sicht verpasst du bei beiden nichts.
Okay, ja, aber du hast sie mir auf jeden Fall schmackhaft gemacht, um beide großflächig zu umgehen.
Ja, liebe Leute, hast du noch was, David? Heute, Nö. Wir haben kein großes Thema, wir halten es heute, 55 Minuten ist jetzt auch nicht extrem kurz.
Genau.
Aber jetzt machen wir
Ich würde sagen, du fährst mal in den Urlaub, dann kommen wir beide erfrischt zurück, ich aus meinem nicht vorhandenen Urlaub, aber
Aber du fährst ja auch bald in Urlaub.
Ja, ich bin am Ende Juli bin ich mit den Boys auf Kreta, fahre ich mit Hand of Blood und ein paar anderen Freunden, fahren wir zusammen auf in so eine geile Villa mit Pool und da könnte ich eigentlich vom Pool aus mit dir einen Podcast machen.
Warum bin ich
machen.
Nicht eingeladen in diese geile Party?
Weil da wirklich nur hübsche Menschen sind, Robert, das geht nicht.
Wow, okay, gut.
Wir sind super oberflächlich da, wir haben vorher geguckt, wer ist hübsch. Und
nach der Aussage brauche ich jetzt eh eine Woche Pause von dir. Passt schon. Gut, liebe Leute, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Schön, dass ihr reingeschalten habt. Viel Freude mit dem Sommerloch, was auch immer ihr macht bis dahin. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Und damit schalten wir raus aus dem Podcast und rein in die Werbung. David.
Ich trinke noch.
David.
Ja.
David.
Ja.
Wir haben gerade über was gesprochen. Du hast gesagt, oh, du tust dich so schwer damit, ne? Du tust dich so schwer damit, zum Beispiel geballte Informationen einfach so hintereinander zu sagen. Mhm. Das fällt dir irgendwie schwer. Weißt du, was überhaupt nicht schwer ist?
Was denn?
Einen Überblick über all seine Versicherungen zu haben.
Schöne Überleitung. Aber wie bekomme ich diesen Überblick?
Das ist super einfach. Kennst du die Clark-App?
Kenne ich, ja.
Ja, Clark, C-L-A-R-K. Mhm. Haben wir schon im Podcast schon manchmal drüber gesprochen. Ja. Das ist eigentlich super einfach. Du kannst da innerhalb von wenigen Minuten einen Überblick über all deine wichtigen Versicherungen haben. Und das Schöne ist daran, auch wenn du mal was ändern musst oder was geändert werden soll, das kann alles Clark für dich machen. Denn die haben Versicherungsexperten, die durch tausende Tarife durchscannen können, welche Versicherung für deinen Lebensstil genau die richtige ist. Also David ist ja so einer, der wenn ein Fahrrad, wenn er mal fährt, vielleicht auch mal umfällt. Da braucht man eine andere Versicherung als jemand, der nur viel zu Hause auf der Couch sitzt beispielsweise. Und Clark kann das alles für dich möglich machen. Da kannst du deine Versicherung auch hochladen. Da können die geprüft und gecheckt werden. Ist es genau für dich das Passende? Wichtig ist immer zu wissen, dass man dann sein Versicherungsmandat auch überträgt auf Clark. Das ist in der Versicherungswelt so gang und gäbe. Nichts, was die jetzt erfunden haben. Das heißt, dein bisheriger Versicherungsvertreter, wenn es jetzt ein Unfall oder eine Haftpflicht oder eine Krankenkassenversicherung, also eine Gesundheitsversicherung ist, dann ist natürlich klar, das Mandat wird übertragen auf Clark. Aber kann man auch jederzeit wieder kündigen und ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr jetzt Clark ausprobiert. Ihr findet natürlich alle wichtigen Infos und Links in den Shownotes. Dann kriegt ihr sogar einen Shopping-Gutschein im Wert von 30 Euro, wenn ihr 2 von euren bestehenden Versicherungen hinzufügt. Pechschwafel 54, also Pechschwafel 54 als Ziffern. Das hintereinander. Und dann ist dieser Gutschein euer, insofern ihr natürlich 2 Versicherungen eintragt. Und das könnt ihr natürlich dann verwenden oder diesen Gutschein für Apple, für Ikea, für Amazon, whatever ihr gerne wollt und braucht. Und Clark ist da ein ganz einfacher Begleiter, um bestens abgesichert zu sein. David, hast du Lust, mal drüber zu schauen? Weil dein Lebensstil, der könnte ja bestimmte Versicherungen nach sich ziehen.
Ich glaube, ich mache das mal, Robert. Danke für den Tipp.
Bei welcher App?
Bei Clark.
Ganz einfach. Vielen Dank und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.